Ich begrüße Sie ganz herzlich in der Kirche des Nazareners Wächtersbach, Livestream. Sie können, wenn Sie keinen Computer haben und uns per Livestream nicht erreichen, aber auch per Telefon erreichen. Damit bekommen Sie den Ton übermittelt. Es ist immer toll, Menschen, die zusammenkommen wollen und dürfen. In dieser Zeit ist es momentan nicht möglich gewesen, aber ab Februar werden wir wieder zusammenkommen können. Der Livestream wird auch weiterhin so gesendet werden. Ich denke da an die Menschen zwischen Shanghai und Nanking. Die haben sich gewünscht, auch zusammenzukommen, und die haben die längste Brücke gebaut, und zwar mit 165 Kilometer, kann man sich kaum vorstellen. Eine Brücke, 165 Kilometer, 500.000 Tonnen Stahl und 2,5 Millionen Tonnen Beton hat es gekostet. Da muss ich sagen, da bin ich richtig erleichtert, dass wir das einfach hier ohne diese Stahl- und Betonmasse schaffen können. Ja, wir begrüßen Dr. Hermann Geschwandner, der heute die Predigt bringen wird. Und er hat ein Thema, das ist Leben nach Gottes Plan. Und es ist schön, dass nicht nur Brückenbauer einen Plan haben, sondern weit, weit davor auch Jesus Christus einen Plan für uns und unser Leben hat. Wir wollen das heute Abend entdecken. Und am Flügel wird Frau Gabi Kusenberg uns begleiten. Und ich bin ganz glücklich, auch wenn wir das dann nachher sehen werden. Das erste Lied, das wir dann haben werden, ist »Ins Wasser fällt ein Stein«. Ja, so wollen wir auch den Abend eröffnen mit einem Gebet miteinander. Ich werde es sprechen, Sie dürfen es zu Hause mitbeten. Du barmherziger, treuer Gott, wir danken dir für deine Liebe, die uns zu dir ruft, die uns aufatmen, glauben und hoffen lässt. Wir danken dir, dass du uns noch nicht aufgegeben hast, obwohl wir Menschen oft Wege gehen, die dir nicht gefallen. Du kommst uns entgegen und deine Liebe, deine Freundlichkeit, auch mit deinem Anspruch, den du hast, dass du uns ganz für dich gewinnen willst. Dass du uns nicht nur Liebe schenkst, sondern auch bereit machst, sie weiterzugeben an die Menschen in unserer Nähe. Du kennst uns, barmherziger Gott, besser, als wir uns selber kennen. Du weißt um unsere Ängste. Wir könnten vielleicht zu kurz kommen. Du weißt um unsere Sorgen vor dem, was alles kommen und über uns hereinbrechen könnte. Du weißt um unseren kleinen Glauben, der uns knausrig und vielleicht engstirnig macht. Du siehst auch unsere Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit. In der Stille bringen wir vor dich, was uns bewegt, und vertrauen es deinem liebenden Herzen an. Barmherziger Gott, komm uns aufs Neue zur Hilfe. Mit deinem Heiligen Geist, dass er uns deine Liebe gewiss macht und uns das Neue, das Vertrauen in deine Macht schenkt. Öffne uns Herzen und Hände für die, die uns brauchen. Und lass uns blühen unter deiner Liebe, schon heute und erst recht in Ewigkeit. Amen. Und nun hören wir dieses Lied, ins Wasser fällt ein Stein, und hier an der Leinwand können Sie dann auch den Text verfolgen.
Ja, ich möchte einige Informationen weitergeben. Fangen wir mal an mit dem letzten Samstag. Leider hatten wir da etwas Problem mit der Tonqualität bei dieser Übertragung. Wie sich später herausstellt, hatte sich ein Kabel gelockert und das Mikrofonkabel hatte keinen Kontakt. Also es tut mir wirklich leid, ich entschuldige mich wirklich für dieses Missgeschick. Ja, einige Bemerkungen habe ich schon gehört, tut mir wirklich leid. Wir arbeiten daran und wir tun unser Bestes, dass es nicht wieder vorkommt. Am letzten Mittwoch hatten wir unsere Bibel- und Gebetsstunde per Telefonkonferenz, 13 Teilnehmer anwesend. Interessant ist, auch beim Telefon, bei einer Konferenz am Telefon, gab es eine gute Gemeinschaft. Das hat mir sehr gut gefallen. Am kommenden Mittwoch, 2. Februar, 18 Uhr, wie immer, Telefonkonferenz, Bibel- und Gebetsstunde. Der nächste Gottesdienst ist dann am Samstag, den 5. Februar. Das wäre dann unser erster Präsenzgottesdienst in unserem Gemeindesaal. Nach genau 2 Monaten Pause, Beginn 18 Uhr. Aber auch diese Gottesdienst, wie schon Manfred erwähnt hat, wollen wir wieder per Livestream übertragen, sodass Sie auch von zu Hause aus alles mitverfolgen können. Die Predigt hält Dr. Hermann Gschwantner und er wird dann seine Predigtreihe abschließen. Da am letzten Samstag doch die Tonqualität schlecht war und nicht alles konnte man hören, möchte ich einige Punkte nochmals wiederholen. Für alle, die kommen wollen, haben wir die Bitte, dass sie vorher zu Hause einen Schnelltest machen, unabhängig vom Impfstatus. Wir sind aufgefordert, 2G zu machen, aber wir wollen das mit dem Schnelltest machen. Auch wenn dieser Test zu Hause viele Schwachpunkte hat wegen der Zuverlässigkeit, sind wir der Meinung, es ist doch ein Schritt in die richtige Richtung. Wer keinen Test zu Hause hat, der kann auch hier im Gemeindehaus einen bekommen. Den bitten wir dann etwas früher zu kommen, vielleicht 15 Minuten. Im Eingangsbereich legen wir eine Liste aus, wo sich jeder eintragen kann oder muss und auch mit Unterschrift bestätigen soll, dass der sich getestet hat und negativ war. Wir haben im Moment in der Corona-Situation mit die höchste Ansteckungsgefahr überhaupt. Und es wäre klasse, wenn wir dann im ersten Präsenzgottesdienst nicht hier volles Haus haben, sondern doch einige sagen, komm, am Anfang bleibe ich mal zu Hause, ich kann das zu Hause mitverfolgen. Oder wenn jemand Anfangserscheinungen hat von einer Grippe, auch da bitten wir um Verständnis, dass jemand zu Hause bleibt. Neben dem Schnelltest gilt auch weiterhin dauerhaft Schutzmasken zu tragen und die Abstandsregel einzuhalten. Eigentlich selbstverständlich. 19. Februar haben wir dann unsere Gemeindejahresversammlung mit Berichten und Wahlen und direkt einen Andacht von Peter Ullinger. Die Versammlung selbst wird per Livestream nicht übertragen, sondern nur die Andacht oder die Predigt von Peter Ullinger wird übertragen. An diesem Tag ist die Bitte, dass doch nur die Mitglieder zu dieser Versammlung kommen. Wir wollen die Versammlung, die Gruppe möglichst klein halten und versuchen auch zeitlich alles etwas einzuschränken. Die Leitung der Gemeindejahresversammlung hat Pastor Wolfgang Schwarzfischer und die Andacht gegen Ende der Veranstaltung, wie schon erwähnt, der Peter Ullinger. Es gibt einen ganz besonderen Punkt, auf den möchte ich hinweisen. Wir werden unsere Vereinssatzung auf den neuesten Stand bringen. Der Bezirk hat schon eine neue Version vorbereitet, die werden dann darauf die Gemeinden abgestimmt. Und das macht für uns der Peter Ullinger. Da kommen Themen rein, Datenschutz, Haftungsbeschränkungen oder auch künftige Versammlungen und Beschlüsse per Online zu machen. Also Dinge, die wir in unserer jetzigen Vereinssatzung nicht haben. Die Vorbereitungen dazu laufen und wir hoffen, dass diese doch wichtige Veranstaltung für die Gemeinde ohne Probleme verläuft. Das waren so ein paar wichtige Punkte für mich, wo ich sagen muss, das ist wichtig. Jetzt hören wir noch ein Lied, die Güte Gottes preisen. Gabi. Thank you. Der Predigttext steht in Hebräer Kapitel 7, die Verse 23 bis 27. Und ich lese aus der Hoffnung für alle. Zur Zeit des alten Bundes musste es außerdem viele Priester geben, denn sie waren alle sterbliche Menschen. Christus aber lebt in alle Ewigkeit. Sein Priesteramt wird nie von einem anderen eingenommen. Und weil Jesus Christus ewig lebt und für uns bei Gott eintritt, wird er euch auch alle endgültig retten, die durch ihn zu Gott kommen. Er allein ist der hohe Priester, den wir brauchen. Er ist heilig und ohne jede Schuld, rein und ohne Fehler, von Gott hoch erhoben auf den Ehrenplatz im Himmel. Christus muss nicht wie die anderen Hohepriester an jedem Tag zuerst wegen der eigenen Sünde für sich selbst ein Opfer bringen, ehe er für sein Volk opfert. Als Jesus Christus am Kreuz für unsere Schuld starb, hat er ein Opfer gebracht, das ein für allemal gilt. Soweit bis Vers 28 aus der Hoffnung für alle.
Kurz vorneweg noch etwas. Alexander hat mich vorher gefragt, ob ich nicht die Predigt von letzten Samstag noch mal aufnehmen kann für diejenigen, die nichts mitbekommen haben. Ich werde das mal versuchen und dann können diejenigen, die die Serie gerne vollständig hören möchten, das dann sich anhören. Seit 500 Jahren und mehr beschäftigt die Christen eine Frage. Und das ist die Frage, funktioniert die Sache? Wie lebe ich eigentlich nach Gottes Plan? So hat die Reformation angefangen. Martin Luther hat die Frage gestellt, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie kann ich mit Gott in Verbindung kommen? Fast 250 Jahre später hat John Wesley eine ähnliche Frage gestellt, etwas anders. Wie lebe ich so, dass Gott sich wirklich über mich freuen kann, dass ich ihm in rechter Weise diene? Und nochmal 200 Jahre später sind Leute durch die Gegend gelaufen mit einem kleinen gelben Heftchen und haben die Frage gestellt, ob sie dieses kleine Heft einem vorlesen dürfen. Der erste Satz, der in diesem Heft drin stand, war: Gott hat einen wundervollen Plan für dein Leben. Gott hat einen wundervollen Plan für dein Leben. Stimmt das eigentlich? Vielleicht bist du ein bisschen überrascht über diese Aussage. Oder du sagst, ich weiß nicht. Mir ist dieser Plan nicht besonders klar. Eigentlich muss ich sagen, wenn man die Bibel sorgfältig liest, dann wird dieser Plan relativ klar. Da wird immer und immer wieder im Alten und im Neuen Testament gesagt, Gott ist heilig. Gott ist heilig und er möchte einen Bund mit uns schließen. Aber um diesen Bund auch wirklich sinnvoll zu füllen, sollen wir entsprechend leben. Das gehört alles in eine Sache zusammen. Anders ausgedrückt, wie Petrus es im ersten Brief sagt, im ersten Kapitel gleich, im 16. Vers, Gott hat gesagt, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Das ist übrigens ein Zitat aus dem Alten Testament. Im dritten Buch Mose wird das immer und immer wieder gesagt. Das war auch einem jungen Mann klar, der mir vor Jahren einen Brief geschrieben hat und da drin sagte, ich frage mich, ist das alles, was ich erlebe? Ich komme dann nicht mehr mit, dieses ständige Auf und Ab in meinem Christsein. Das ist mehr ein endloser Frust. Das kann doch nicht Gottes Plan sein. Wenn das alles ist,
So hat er diesen Brief geendigt. Dann ist es am besten, ich mache, und dann hat er ein paar Punkte dahinter gesetzt. Es war ziemlich eindeutig, was er mit sagen wollte. Das ist alles so frustrierend. Das kann doch nicht alles sein. Und der Hebräerbrief hat genau auf diese Frage geantwortet. Wir haben eben diese Verse von Willi gehört. Und da wird sehr deutlich gesagt, Gott kann das. Das ist der Grund, sagt der Hebräerbrief hier im 25. dafür, dass er vollkommen retten kann, die durch ihn zu Gott kommen. Jesus Christus kann das. Und deshalb ist mein erster Punkt heute Abend, Leben für die, die es brauchen. Leben für die, die es brauchen. Es ist eine Tatsache, überall in der Welt verehren Leute die verschiedensten Gottheiten. Es sind einfache Leute, es sind auch Höchstgebildete, die das machen. Ich erinnere mich, als wir in Sri Lanka gewesen sind mit einem Aufbauteam, der Manfred ist mit dabei gewesen, da sind wir an einem Tag, nachdem wir den ganzen Tag gearbeitet haben, sind wir den Berg hochgefahren, so eine Ministraße, wo man die ganze Zeit gehofft hat, hoffentlich kommt uns niemand entgegen. Und als wir so den halben Berg oben waren, haben wir an einem Baum angehalten. Der Grund dafür war der, dass wir, wie gesagt, den ganzen Tag gearbeitet hatten, noch unsere Kleider angehabt haben, unsere schmutzigen Kleider, und wir haben uns dann dort an diesem Bäumchen umgezogen, weil wir eine Abendveranstaltung, den Jesusfilm, vorführen wollten, in einem kleinen Ort, Lonach hieß der, oben in den Bergen. Da war nicht nur ein Baum, sondern an diesem Baum war ein kleiner Altar, wo Leute etwas draufgelegt hatten. Irgendein Opfer. Vielleicht denkt man, naja, das sind da einfache Leute, die machen solche Sachen. Aber ich könnte euch mitnehmen nach Bombay, mitten hinein in das Bankenzentrum von Indien. Und euch in jede x-beliebige Bank führen. Und im Eingang würdet ihr so kleine Altärchen finden. Oder nach Bangalore, wo die ganzen Intelligenten sitzen von Indien. Die ganzen Computerzentren sitzen alle in Bangalore. Ob das Microsoft ist oder SAP oder sonst irgendjemand, die haben alle ihre, nicht nur ihre Büros, sondern ihre Entwicklungszentralen dort. Auch dort, mitten in diesem Informationstechnologiezentrum, so ein kleiner Altar. Oder der eine oder andere wird schon mal in Bangkok gewesen sein und irgendwo in Thailand in Urlaub. Und ich kann mit Sicherheit sagen, wenn ihr dort in ein Hotel reingegangen seid, da ist im Eingangsbereich in der Halle so ein kleiner Altar. Es ist keine Frage von Intelligenz. Es ist keine Frage von Intelligenz, weil jeder irgendwo eine innere Leere verspürt. Weil er merkt, dass ihm etwas zu echtem Leben fehlt. Im Alten Testament, das haben wir vorher gerade gehört, war der hohe Priester da. Er war da als Mittler zwischen Menschen und Gott. Aber das hat ein kleines Problem. Das Problem war, dass man nie wirklich sicher gewesen ist. Denn das Einzige, was der Priester machen konnte, der hohe Priester, als er da an dem großen Versöhnungstag in das Allerheiligste hineingegangen ist, konnte nur für die vergangenen Sünden Opfer bringen. Das bedeutet, dass die Leute, die gekommen sind und gerne in Verbindung mit Gott sein wollten, hatten keine Ahnung, klappt das wirklich? Ist nicht morgen alles wieder anders? Sie mussten immer und immer wieder neu opfern, wie der Schreiber hier sagt. Und weil das so ist, deswegen beginnt dieser Text mit dem Wort darum. Warum ist das denn so wichtig? Der Text hier gibt uns zwei Gründe dafür. Gleich am Anfang heißt es im 24. Vers, Jesus lebt für immer, weshalb sein Priestertum unvergänglich ist. Das ist der große Unterschied zwischen dem Alten Testament und zwischen dem Neuen Testament. Und hier in diesem 7. Kapitel vom Hebräerbrief, auch im 8. und 9. wird es nochmal wiederholt. Da wird immer wieder gesagt, Jesus Christus lebt für immer. Und darum, weil er für immer lebt, hat er ein für alle Mal das Opfer vollbracht. Muss nicht immer wieder neu wiederholt werden. Macht das denn was aus? Und ob? Warum macht es was aus? Im Vers 26 wird uns das gesagt am Anfang. Einen solchen Hohepriester war genau das, was wir nötig hatten. Jesus, anders gesagt, ist der, den wir brauchen. Er ist der, den wir brauchen. Ich weiß nicht, vielleicht hast du schon mal jemanden getroffen, der gesagt hat, ach, dich kenne ich ganz genau. Du hast doch das und das angestellt. Ich kenne dich. Du änderst dich sowieso nicht. Es gibt manche Leute, die sagen, ja, ja, das habe ich nötig, dann bleibe ich demütig. Ich finde das ein bisschen absurd. Ich kann das nicht ausstehen, wenn jemand so etwas zu mir sagt. Wenn er mich an irgendetwas erinnert, das ich falsch gemacht habe. Das Großartige ist, der Text hier sagt, Gott ist anders. Er kommt nicht immer wieder mit dem Gleichen an und erinnert uns daran. Ich weiß, es ist theologisch nicht hundertprozentig sauber formuliert, aber Jesus hat ein schlechtes Gedächtnis. Was es bedeutet ist, Jesus vergibt und vergisst. Ich weiß nicht, wie oft das im Fernsehen gesagt wird, bei den verschiedensten Dingen, dass Leute sagen, also vergeben kann ich das den Leuten, aber vergessen kann ich sie nicht. Leute, das ist nicht, wie Gott handelt. Zum Glück. Jesus vergibt und vergisst. Im Alten Testament heißt es einmal, er wirft unsere Sünden ins Meer, wo es am tiefsten ist. Und jemand hat gesagt, da ist ein Schild, ich weiß nicht, wie das da hingekommen ist, aber da steht drauf, Fischen verboten. Die Gnade genügt. Deswegen ist das möglich. Das ist das Leben nach Gottes Plan. Das ist möglich, weil Gott uns liebt und weil er uns seine Gnade anbietet. Ein Leben für die, die es brauchen. Aber noch ein zweites. Ein Leben für die, die es ganz und gar wollen. Ein Leben für die, die es ganz und gar wollen. Stellt euch das mal vor. Da ist jede Last weg. So wie es in dem Lied heißt, ich bin einer, den die Gnade fand. Lass mich dir sagen mit fröhlichem Blick, mein Herz fließt über vor Freude und Glück. Noch einmal rufe ich es laut übers Land, ich bin einer, den die Gnade fand. Das würde ich jetzt gerne singen, aber wir dürfen das ja nicht. Einer, den Gottes Gnade fand. Einer, den Gottes Gnade fand. An mir erwiesen, sei laut sie gepriesen. Ich bin einer, den die Gnade fand. Fanny Crosby hat es so gesagt, erlöst bin ich, darf es wohl rühmen. Erlöst durch das heilendes Blut. Erlöst durch sein ewiges Erbarmen. Wie habe ich es bei Jesus so gut? Erlöst, erlöst, erlöst durch das heilende Blut. Erlöst, erlöst, wie habe ich es bei Jesus so gut? Darum geht es. Und das ist mehr als ein Vorsatz Gottes. Es ist nicht etwas, wo er sich gesagt hat, ich könnte mir ja mal überlegen, ob ich euch vergeben könnte, wenn ihr euch richtig benehmt. Sondern hier steht, Jesus Christus kann das tun. Gibt es noch etwas Besseres als das? Das ist die beste Nachricht aller Zeiten. Völlig gerettet. Ich habe das ja vorher hier nach der neuen Genfer Übersetzung gelesen. Das ist auch der Grund dafür, dass er alle vollkommen retten kann, die durch ihn zu Gott kommen. Es gibt da viele Übersetzungen für diese Bibelstelle. Ich habe mir mal ein paar aufgeschrieben. Einer sagt, er kann uns endgültig retten. Er kann uns für immer retten. Andere sagen, er kann uns vollkommen retten. Er kann uns völlig retten. Er kann uns wirklich und wahrhaftig retten. Er kann uns auf das Völligste retten. Oder er kann uns ganz und gar retten. Da war ein Mann, der auf der Brooklyn Bridge zwischen New York, Manhattan und dem Festland entlang gelaufen ist. Und plötzlich, der Mann war, ich weiß nicht, ob er verwirrt gewesen ist, auf jeden Fall war er ziemlich fertig. Er hatte alles verloren. Er war im wahrsten Sinne des Wortes bankrott. Er sah keinen Ausweg mehr. Und so hat er sich mitten an der Brücke auf das Geländer begeben. Und einige Leute haben gesehen, was er da zu machen gedenkt, sind schnell zugerannt und haben den Mann festgehalten, haben ihn wieder runtergezogen. Und er sagte, ihr habt mich gerettet, aber warum? Ich bin bankrott. Ich habe keine Zukunft. Das Großartige ist, Jesus ist nicht so. Er rettet nicht nur, er regelt nicht nur unsere Vergangenheit. Er gibt uns auch gleichzeitig die Mittel für die Zukunft. Das ist der große Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Und das ist damit gemeint, wenn der Hebräerbrief hier sagt, er rettet uns völlig, ganz und gar. Nicht nur das Vergangene, sondern auch die Zukunft liegt in seiner Hand. Und deswegen möchte ich die Frage stellen, willst du völlig gerettet werden? Vielleicht denkst du, das ist eine blöde Frage. Aber ich kann mich an jemanden erinnern, der lief da so die Landstraße entlang, ziemlich groggy, der hat einen riesigen Rucksack auf dem Rücken gehabt und er lief immer langsamer. Und plötzlich hielt ihn neben ihm ein Lastwagen an. Und er sagte, willst du mitkommen? Und er stieg ein und er sagte, ich bin so dankbar dafür, dass du mich mitnimmst. Dieser Rucksack ist wirklich elendschwer. Und so fuhren sie die Straße lang. Nach einiger Zeit schaute der Lastwagenfahrer, was man nicht machen soll, rüber zu dem Mann. Und er sagte zu ihm, sag mal, wieso hast du immer noch deinen Rucksack an? Und er sagte, weißt du, ich bin so dankbar dafür, dass du mich mitgenommen hast. Ich wollte dich nicht auch noch mit dem Rucksack belasten. Viele Leute verhalten sich genau so wie dieser Mann. Jesus rettet nicht nur ein bisschen. Jesus rettet ganz und gar. Er rettet völlig. Manfred Siebald hat es in einem Lied wunderbar zum Ausdruck gebracht. Wir werden es nachher noch miteinander singen, zumindest diejenigen, die zu Hause sind, können mitsingen. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Ich muss dir nicht erst beweisen, dass ich es besser machen kann. Was mich besser macht vor dir, das hast du längst am Kreuz getan. Und weil du mein Zögern siehst, streckst du mir deine Hände hin und ich kann so zu dir kommen, wie ich bin. Jesus, bei dir darf ich mich geben, wie ich bin, heißt im zweiten Vers. Ich muss nicht mehr als ehrlich sein vor dir. Und ich muss nichts vor dir verbergen, der mich schon so lange kennt. Du siehst, was mich zu dir zieht und auch, was mich von dir trennt. Und so lege ich Licht und Schatten meines Lebens vor dich hin, denn bei dir darf ich mich geben, wie ich bin. Und dann heißt es im dritten Vers, Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Nimm fort, was mich und andere zerstört. Einen Menschen willst du aus mir machen, wie es dir gefällt, der ein Brief von deiner Hand ist, voller Liebe für die Welt. Du hast schon seit langer Zeit mit mir das Beste nur im Sinn. Darum muss ich nicht so bleiben, wie ich bin. Ein wunderbares Lied. Das ist das Leben nach Gottes Plan. Jesus rettet und er rettet völlig, ganz und gar. Leben für die, die es brauchen. Leben für die, die es wollen. Und Leben als letztes für die, die kommen. Leben für die, die kommen. In diesem 25. Vers, der zentrale Vers ist in unserem Text, heißt es, das ist auch der Grund dafür, dass er alle vollkommen retten kann, die durch ihn zu Gott kommen. Er, der ewig lebt, wird nie aufhören, für sie einzutreten. Vielleicht sagst du jetzt, das ist ja schön und gut, doch wie funktioniert das? Wie erhalte ich das? Was muss ich da machen? Ich habe mein Bestes versucht, aber irgendwie hat es nicht gereicht. Und wir machen das immer wieder. Wir probieren, wir probieren, wir probieren. Und wir machen die Erfahrung, die Martin Luther, der große Reformator, so beschrieben hat, wir sind simul justus et peccator, immer zugleich Sünder und zugleich gerecht. Luther war ein großartiger Mann. Aber ich würde mir wünschen, er hätte diesen Satz nie gesagt. Ich glaube, das ist einfach nicht das, was das Neue Testament sagt, dass unser Christsein so ein Stehaufmenschending ist. Immer einmal rauf, einmal runter. Einmal fröhlich und dann zu Tode betrübt. Der Hebräerbrief sagt, komm einfach und bitte, komm einfach und bitte. Kann das denn stimmen? Dass ich nur sagen brauche, Jesus, ich brauche das und ich will es. Ist es nicht zu einfach? Ehrlich gesagt, es ist überhaupt nicht einfach. Ich könnte auch sagen, warum. Niemand ist gerne von anderen abhängig. Es gibt riesig viele Menschen, die verstehen alles, was in der Bibel drin steht, oder zumindest alles, was wichtig ist. Die haben kein Problem damit, dass sie es intellektuell nicht schaffen. Aber sie haben ein riesiges Problem mit der einen zentralen Aussage der Bibel. Und das ist es, dass alles Geschenk ist, dass alles Gnade ist und dass ich nichts dazu tun kann. Das haben mir Leute schon direkt ins Gesicht gesagt. Aber anders ist Christsein nicht möglich. Es ist nur möglich, wenn ich es geschenkweise annehme. Warum funktioniert das? Es funktioniert deshalb, weil Jesus der Grund ist. Durch ihn kann ich kommen. Ich kann völlig gerettet werden, weil, wie es hier heißt, Jesus immer da ist und ständig für uns bittet. Was für eine großartige Sache. Ich muss nicht zu Gott kommen und sagen, naja, also ich habe mich ja einigermaßen anständig benommen und deswegen könnte ich jetzt mein Gebet erhören. Jesus bittet für mich. Und er bittet für mich unabhängig davon, ob ich mich richtig oder falsch verhalten habe. Wir sprechen ja in der Kirche des Nazareners öfters davon, dass wir völlig geheiligt sein sollen. Es gibt eine ganze Menge Leute, die machen einen großen Fehler. Den gleichen Fehler übrigens, den John Wesley gemacht hat, bevor er es endlich kapiert hat. Nämlich, dass sie versuchen, sich selber völlig zu heiligen. Das ist es aber nicht, worum es geht. Auch an dieser Stelle geht es darum, Jesus Christus kann es, er kann uns beschenken. In den vergangenen Wochen haben wir über viele dieser Er-kann-Verse nachgedacht. Er kann Kraft geben, dass wir segeln und nicht kriechen müssen. Er kann uns ein Bürgerrecht geben und damit Freude, die bleibt. Er kann uns Gaben schenken und damit Schleusen öffnen für den Geist Gottes. Er kann uns helfen, haben wir letzte Woche nachgedacht, der alles selbst erlitten hat. Und heute, er kann ganz und gar retten. Und auf diese Art und Weise unsere Vergangenheit klären. Aber nicht nur unsere Vergangenheit klären, sondern auch die Gegenwart lösen und die Zukunft garantieren. Darum geht es im Christenleben. Das ist Gottes Plan für uns. Und Jesus Christus hat die Grundlagen dafür geschaffen. Und er bittet ständig für uns, sodass wir durch und durch heilig sind, wie es hier im 26. Vers. Jesus, heißt es im 27. Vers, hat nur ein einziges Mal ein Opfer dargebracht, nämlich sich selbst. Und dieses Opfer gilt für immer. Das ist das Leben nach Gottes Plan. Und wenn du das noch nicht getan hast, dann hoffe ich, dass du endlich zustimmst. Und dass du ihm das auch sagst. Ich möchte ein Gebet sprechen für uns alle. Und wenn du das gerne mitsprechen wirst, ich werde es langsam tun, dann würde ich mich freuen, wenn du das tust. Herr, es reicht mir. Ich habe es lange genug selbst versucht. Dieses Christsein, wie das Neue Testament sagt, das kriege ich einfach nicht hin. Ich schaffe es nicht, ein Christ zu sein, wie du es willst. Ich weiß zwar, dass du mir vergeben hast, aber ich falle immer wieder auf die Nase. Ich brauche, was du anbietest. Ich weiß, du kannst und du willst völlig, ganz und gar retten. Ich komme zu dir und ich lasse mich darauf ein, dass du es kannst. Ich danke dir, dass du tust, was du versprichst. Du hast schon seit langer Zeit mit mir das Beste nur um Sinn. Darum muss ich nicht so bleiben, wie ich bin. Und dafür danke ich dir von ganzem, ganzem Herzen. Amen. Wir wollen uns unter Gottes Segen stellen. Gott, der uns seinen Frieden schenkt, vollende euch als sein Volk und bewahre euch unversehrt an Geist, Seele und Leib, damit ihr fehlerlos seid an dem Tag, an dem Jesus Christus, unser Herr, kommt. Amen. Und jetzt wollen wir dieses Lied zum Schluss nochmal miteinander singen von Manfred Siebald.